SRF Digital.
Mein Name ist Peter Buchmann und das sind unsere Themen. Raspberry Pi. Gamen auf einem Mini-PC. Im Game-Tipp Lego City. Das Computermagazin Wired wird 20. Zuerst aber noch zu einer Erfolgsgeschichte. Eine kleine Gamefirma aus Finnland entwickelt ein Spiel und macht damit rund 2,5 Millionen Dollar Umsatz pro Tag, wohlverstanden. Clash of Clans heisst der Renner, wo man zurzeit auf allen Pausenplätzen findet. Der Luzi Müller zum Game Grosserfolg.
Es ist ein Strategiespiel, muss man dazu sagen. Jeder Spieler hat dort seinen eigenen Barbarenstamm sozusagen. Also man muss eine Art Wikingerdorf aufbauen, muss Häuser bauen, Gold schürfen, mit der Zeit auch Krieger ausbilden, das Dorf befestigen. Weil es heisst ja Clash of Clans. Das heisst, man spielt zwar mit anderen zusammen online, aber auch gegen andere. Also man muss das eigene Dorf verteidigen und auch andere Dörfer angreifen. Wie du sagst, es ist extrem beliebt. Ich weiss von Schulen, von Schulhäusern, wo die halben Schulkinder das spielen und dann vergiftet.
Und er weiss das also wirklich aus eigener Erfahrung.
Das ist richtig, ich weiss aus eigener Erfahrung.
Aus eigener Kindererfahrung. Clash of Clans, also das Wirtschaftsmagazin Forbes, das renommierte Wirtschaftsmagazin, druckt in der Mai-Ausgabe einen Artikel ab über das Entwicklerteam, das das Smartphone-Spiel erfunden hat, weil es eben so unglaublich erfolgreich ist. Wer steckt hinter Clash of Clans?
Das ist eben eine Art Geschichte, das ist praktisch unbekanntes Studio gewesen bis jetzt. Die sind aus Finnland. Supercell heissen die, da kommen immer wieder so Überraschungen her. Und außer dem Spiel Clash of Clans haben sie nur noch ein weiteres Spiel überhaupt draussen. Und trotzdem haben sie letztes Jahr 100 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Das Jahr schon 180 Millionen. Das Jahr ist noch nicht so alt. Das erste Quartal hat so viel eingespielt. Das ist unheimlich viel, wenn man das vergleichen will. Zum Beispiel mit einem Ries aus dieser Branche, mit Electronic Arts. Die haben 900 Spiele auf dem Markt für Smartphones aller Art. Und zusammen machen sie nur halb so viel Umsatz mit diesen Handyspielen wie die.
Warum ist die Firma Supercell mit ihrem Spiel so erfolgreich? Dazu der Guido Berger auf SRF News.
Die haben eine recht spezielle Entwicklungsmethode. Supercell hat eine sehr, sehr flache Hierarchie, setzen eigentlich kleine Teams ein, so 5 Personen oder so, die dann zusammen ein Spiel entwickeln. Und dann veröffentlichen sie so eines in Kanada ausschließlich und testen dort eigentlich, wie gut das läuft. Und wenn es dort gut läuft, dann wird es auch global veröffentlicht und sonst sofort wieder eingestellt. Und was vielleicht auch noch speziell ist, die feiern nicht nur Partys, wenn sie Erfolge haben, wie jetzt mit diesem Clash of Clans, sondern sie feiern auch eine Party, wenn ein Spiel eben abgebrochen wird, weil es nicht erfolgreich war. Also sie versuchen eigentlich so auch die Fehlschläge zu feiern, einerseits um daraus zu lernen und das nächste Mal besser zu machen, aber auch um den Mitarbeitern so ein bisschen die Angst vor dem Risiko zu nehmen. Und das scheint eben sehr, sehr gut zu funktionieren. Man rechnet damit, dass Supercell dieses Jahr so zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Dollar Umsatz machen wird.
Ein PC so gross wie ein Satz Jasskarte. Ein PC, der noch schnell genug ist, um ein HD-Video abzuspielen und das alles auch noch zu einem unglaublichen Preis. Der Guido Berger hat dem Tom Gisler verraten, was er mit dem PC gemacht und wie viel das er dafür gezahlt hat.
Total spottbillig war der. Knapp 60 Franken habe ich gezahlt für ihn und es gibt sogar noch eine günstige Variante von dem, der Raspberry Pi. Heisst der. Also ist so ein Wortspiel aus Himbeerkuchen, Raspberry Pi und der Zahl Pi. Es ist so eine ganz kleine Platine, etwa so gross wie meine Handfläche. Aber es ist ein vollwertiger PC, also hat also 2 USB-Anschlüsse, einen fürs Netzwerkkabel. Und der Prozessor, der drauf ist, ist ein ARM-Prozessor. Also ist eigentlich das, was in vielen Smartphones drin ist. Also ist nicht der leistungsfähigste PC von allen Zeiten, aber er funktioniert. Es läuft ein abgespecktes Linux da drauf, Debian. Variante, die Raspbian heisst.
Du langst da drauf, geht das nicht kaputt?
Nein, ich lang nur an diesen Ort drauf, wo es nicht gefällt.
Gibt es da noch eine Maus dazu oder eine Tastatur oder wie bedient man den?
Also für die 60 Franken kommt eigentlich wirklich nur das Teil über die Platine, aber eine Maus und eine Tastatur mit USB hat man sowieso irgendwo noch rumliegen, die kann man dann da anstecken. Dass man etwas sieht, schliesst man über HDMI an einen Fernseher an, zum Beispiel, wo eigentlich immer einen HDMI-Gang hat oder sonst irgendwie einen Monitor, wo das geht. Strom kommt über so ein 5-Volt-Netzgerät mit USB-Stecker, wo eigentlich auch die meisten Handys brauchen, wo man, oder Digitalkameras häufig, also wo man wahrscheinlich auch eins rumliegen hat zu Hause. der ganze Speicher, also die Festplatte, ist da eigentlich so eine SD-Karte, also das, was man auch so aus dem Fotoapparat rauskennt, so ein Speicherkärtchen. Und dort ist eigentlich alles drauf. Also dort ist das Betriebssystem drauf, eben das Raspbian und dann auch noch irgendwie Software. Das kann man entweder selber dort drauf installieren, wenn man sich das zutraut. Das ist nicht so kompliziert. Oder man kann also noch die bequemere Variante wählen, die ich gemacht habe, und kann so eine SD-Karte kaufen, wo das schon vorinstalliert ist drauf. Zum selber machen haben wir übrigens noch eine Anleitung gemacht, die ihr online findet auf srf3.ch.
Das freut jetzt die Eltern von Kevin, die ihm für 60 Franken einen PC kaufen können. Freut sich der Kevin dann auch über den Raspberry Pi? Ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade eine Rakete von einem Computer?
Also es ist eben eigentlich genau für den Kevin gedacht, oder? Das ist so eine Stiftung von Großbritannien, die das Gerät, den Raspberry Pi, entwickelt hat. Und die findet, in der Schule haben Kinder zu wenig Kontakt mit Computern. Und zwar eben so richtigen Kontakt, programmieren, basteln. Und das wollen sie eben eigentlich bezwecken mit dem Gerät, dass man so ein bisschen versteht, wie ein Computer funktioniert und sich auch getraut, damit umzuspielen, ohne dass man irgendwie Angst haben muss, dass man es kaputt macht oder dass das teure, komplizierte Gerät nachher nicht mehr funktioniert. Darum eben sehr ein einfaches, billiges Gerät. Und das Linux, also das Betriebssystem, das da drauf ist, ist auch eher ein simples und eben auf dieser Speicherkarte drauf. Und wenn man da mal irgendwie etwas unwiederbringlich versichert, dann hat man es schnell wieder repariert und neu installiert drauf. Ich muss sagen, ich habe das jetzt ein Video Gerät und ich habe total Freude an dem Gerät. Gerade eben, weil man so basteln kann damit und weil es dann auch eben ein befriedigendes Gefühl ist, wenn man etwas zum Laufen bringt, was man selber gemacht hat. Eben, es ist so ein bisschen eigentlich die Technik von einem Smartphone, wenn man so auf den Prozessor schaut. Aber die Philosophie ist genau ein Gegenteil von einem Smartphone. Bei den Smartphones ist es eigentlich heute in der Regel so, dass es schwierig bis unmöglich ist, mit dem etwas zu machen, zu basteln, etwas zu verändern dran. Und da ist genau das Ziel, dass man eben alles kann basteln, was einem in den Sinn kommt damit.
Und der Guido hat jetzt in den letzten 2 Minuten die Karte auch schon etwa 7-mal rein und raus gemacht, beim Erzählen drauf gelangt, reingelangt. Also das sieht relativ robust aus. Da muss der Kevin also selber noch etwas machen. Dafür wird dann später vielleicht ein Meisterhacker aus dem. Was kann man jetzt ganz konkret mit dem Raspberry Pi machen?
Also das Erste, was ich gemacht habe, ich habe Minecraft installiert. Und da bin ich mir sicher, dass das auch eine neue Idee ist, die noch ein Kind oder ein Jugendlicher als Erstes drauf kommt. Das Minecraft ist so ein Spiel, wo man mit Klötzchen eigentlich beliebige Sachen bauen kann, mit Häuser, Schlösser, irgendetwas, was einem in den Sinn kommt. Und das ist eben gerade so auch bei den Primarschülern sehr beliebt und verbreitet. Für den Raspberry Pi gibt es extra eine Version, die sogar auch noch gratis ist, im Gegensatz zu anderen Minecraft-Versionen. Und das Spezielle an dieser Version ist, dass man sie programmieren kann.
Also man kann, was heisst das? Man kann das Spiel so gestalten, wie man es selber gerne hätte, oder?
Man kann eigentlich wie mit Befehl von außen einwirken auf das Minecraft. Und das hat mich total erinnert als das erste Mal, als ich in der Schule programmiert habe, damals Logo hat das geheißen. Und dort hat man so ein Dreieck auf dem Bildschirm gesehen, das Schildkrötli hat man dem gesagt, und hat das dann so können umfahren lassen mit einfachen Befehlen und so Linien zeichnen damit oder Kreisen. So haben wir eigentlich Programmieren gelernt. Man hat dem so Befehl gegeben, Gang führen, machen einen geraden Strich oder einen Bogen oder so. Und Minecraft auf dem Raspberry Pi, das ist eigentlich wie die moderne Variante davon. Aber statt, dass man eben Linien zeichnet, einfach eine geile Linie auf einem schwarzen Bildschirm, hat man da so eine 3D-Welt in dem Minecraft drin, wo man so Klötzchen hat und Hügel und Seen und Wälder und kann jetzt mit einer Programmiersprache in diese Welt hinein Zeug zeichnen. Also Klötzchen zeichnen, zum Beispiel eine Pyramide aus Gold aufschichten lassen vor sich mit Befehl. Oder eben sogar anspruchsvollere Sachen wie eine Uhr, eine riesige Uhr, die man dann so in dieser Welt sieht, die verschiedenen Zeiger sich bewegen. Also ich habe das Gefühl, das ist wirklich ideal, gerade eben auch so für schon so ein bisschen ältere Primarschüler, weil sie eben Minecraft sowieso schon kennen, gerne haben, davon, lässig findet dort drin und dann so eine Art, wie so können spielerisch eigentlich so die Grundprinzipien von Programmierung kennenlernen.
Vielleicht gehe ich da jetzt zu fest von mir als Computerblock aus, aber ist das nicht ein bisschen anspruchsvoll für so einen Primarschüler?
Also ich bin natürlich kein Pädagoge, oder? Darum kann ich das nicht wirklich beurteilen. Aber ich finde eigentlich schon, es ist wirklich nicht so schwierig. Und man muss natürlich auch sehen, dass Kinder heute sind irgendwie aufgewachsen mit Sachen wie Minecraft. Also das kennen sie in dem Sinn eigentlich schon. Und es ist dann nicht mehr so ein grosses Schritt, das sie jetzt auch noch wählen zu programmieren. Und weil man es gerade auch immer sieht, das, was der Befehl, den du ausführst, siehst, immer gerade, was passiert in dieser Minecraft-Welt. Also es ist nicht wahnsinnig abstrakt. Die Sprache, die man dazu verwendet, ist Python. Und das finde ich eben auch sehr cool, weil das ist eine Programmiersprache, die einerseits eher einfach ist zum Lehren, es ist nicht wahnsinnig kompliziert. Und es ist aber trotzdem eine, die sehr weit verbreitet wird, die auch so im Alltag von vielen Leuten gebraucht wird, auch von Profis. Oder? Also es ist dann nicht einfach so eine Sprache, die man nur in der Schule lernt und nachher nie mehr braucht, sondern eine, die man wirklich eigentlich später auch anwenden könnte. Also wenn ich jetzt Informatiklehrer wäre, glaube ich, würde ich sofort mit dem Raspberry Pi etwas wollen machen im Unterricht.
Ein Video vom Game Minecraft auf dem Raspberry Pi Mini-PC findet ihr auf srf.ch unter Digital. Oder abonniert einfach unseren YouTube-Kanal. SRF Digital heissen wir dort. Vielleicht ist unter euch auch der ein oder andere Lehrer, der Minecraft mit seinen Schülern schon ausprobiert hat. Dann schreibt uns doch unbedingt an digital@srf.ch. Uns nimmt es nämlich Wunder, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit euren Schülern. In den Urzeiten des Computers, also vor etwa 20 Jahren, da hat man noch gemeint, Computerspiele seien nur etwas für Kinder. Das ist schon lange nicht mehr so. Heute sitzt auch der Vater nach dem Feierabend am Joystick. Trotzdem gibt es noch Game für Kinder. Lego City Undercover zum Beispiel ist so eins. Aber auch Lego City ist nicht nur für Kinder, wie der Jürg Tschirre in einem Selbstversuch herausgefunden hat.
Grand Theft Auto, das ist ein Computerspiel mit Setting-Dialog.
Did you see those titties in there? I could have covered them with butter and syrup and had them for breakfast.
Also eher etwas für Erwachsene. Lego, das ist ein Spielzeug mit farbigen Klötzchen, wo man z.B. einen Bauernhof damit bauen kann. Also eher etwas für Kinder. Von Lego gibt es aber auch Computerspiele und das neueste, das heisst Lego City Undercover. Eine klare Referenz an Grand Theft Auto. Jetzt denkt man, Lego, Grand Theft Auto, passt das? Und um es gleich am Anfang zu sagen, ja, das passt wie ein Lego-Stein auf einen Anger. Also sehr, sehr gut. Weil bei Lego City Undercover, da geht es zwar nicht so unmoralisch zu wie bei Grand Theft Auto, dafür mindestens so lustig. Und ziemlich absurd.
Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu langsam.
Fahr den Rasenmäher rechts ran!
Lego City Undercover ist das erste Lego-Game, das nicht einen konkreten Film zum Vorbild hat, so wie Lego Star Wars zum Beispiel oder Lego Harry Potter. Und weil sie keine Rücksicht müssen nehmen auf ein bestimmtes Vorbild, dann können die Macher hier so richtig loslegen. Jede Ecke von der Lego City ist darum eine Referenz an einen Film oder an ein Game wie etwa Super Mario Brothers. Und es gibt die berühmte Szene aus Goodfellas, wo alle Gangster vorgestellt werden, etwa der Jimmy Two Times.
You got that nickname because he said everything twice, like...
I'm gonna go get the papers.
Nur, dass der Jimmy Two Times in Lego City Tony One Time heisst, und alles nur einmal sagt. Lego City Undercover ist auch das erste Lego-Game, das es nur für die Wii U gibt. Das ist die neue Konsole von Nintendo. Die also, wo man im Steuergerät drinnen gerade auch noch einen Monitor hat. Den braucht es hier zum Beispiel, um die Stadtkarte anzuzeigen oder um Videonachrichten von anderen Figuren zu sehen. Das erste ist sehr nützlich, das zweite, das mit den Videonachrichten, das hat auf dem grossen Bildschirm eigentlich fast mehr Sinn gemacht. Aha, und Geschichte, das müsste ich vielleicht auch noch sagen. Wir spielen den Chase McCain, das ist eine Art Lego-Superpolizist, der eine Verbrecherbande muss unterwandern. Für das hat er allerlei Verkleidungen, die ihm neue Fähigkeiten geben. Als Feuerwehrmann zum Beispiel, da kann er Kätzchen retten. 15 Kapitel gibt es zum Durchspielen. Jedes ist gefüllt mit Hindernissen und Aufgaben. Ein Mondfahrzeug stellen war davon meine Liebste. Und ich habe eins gemerkt. Durch die Lego-Stadt-Kurve, Lego City Undercover, das ist eine offene Welt. Das heisst, man kann überall hergehen und sich alles anschauen. Die Lego City kann gerade so viel Spass machen wie die Liberty City. Das ist die Stadt von Grand Theft Auto. Klar, die Lego-Stadt ist kleiner und lang nicht so detailreich wie das grosse, böse Vorbild. Aber mit Lego-Steinen, da baut man auch grossflächig und farbig. Das hat als Kind ja auch niemand gestört.
Spätestens seit dem Steve Jobs oder dem Mark Zuckerberg ist es wahrscheinlich allen klar geworden, Nerds sind cool. Das war nicht immer so gewesen. Und dass sich das Image der Nerds in den letzten Jahren so geändert hat, hat auch mit einem Magazin zu tun. Mit dem Wired nämlich, wo diese Woche seine Jubiläumsausgabe zum 20. Geburtstag herausgegeben hat. Der Guido Berger erzählt dem Mario Toriani, warum das Magazin so speziell ist und wie es ihn ganz persönlich beeinflusst hat.
Also ich weiss nicht mehr genau, wann ich das erste Mal ein Wired gelesen habe. Ich glaube, ich habe es so ab 94 angefangen regelmässig gelesen. Also bis fast 20 Jahre dabei gewesen. Was ich noch weiss, ist ein Artikel von 1996. Ich habe die Ausgabe noch, ich habe die da mitgebracht. Muss mal schauen, wie dick die ist.
Du bist richtig stolz auf sein erstes Wired.
Ja, der Artikel hat mich eben wahnsinnig beeindruckt. Mother Earth Motherboard hat der geheißen von Neil Stephenson. Der längste Artikel, den ich je gelesen habe in einem Magazin. Über 60 Seiten ein Artikel. Und es ist um Unterseekabel gegangen, also die Glasfaserkabel, die eigentlich das Internet zwischen den Kontinenten verteilen, weil die Leute, die diese Kabel legen mit dem Schiff und so, zu einem Zeitpunkt, wo das eigentlich wirklich erst so hat angefangen, Schwung aufnehmen.
Und du hast gemerkt, das ist Zukunft.
Ich habe das einen absolut faszinierenden Artikel gefunden, und zwar so, dass mich eigentlich die Unterseekabel nie mehr loslassen seither, bis ich dann vor ein paar Jahren selber mal bei einer Reportage machen über so ein Kabel zu Madagaskar. Also ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ohne in den Artikel würde ich jetzt nicht hier in diesem Studio sitzen.
Wer weiss, wenn ich Wired gelesen hätte, wäre ich vielleicht nicht mehr anders gelandet und nicht in diesem Studio sitzen und an den Kabel legen. Die hat das Magazin verändert. Ist der Wired auch für andere in den letzten 20 Jahren so wichtig gewesen?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, es hat wirklich so die Art und Weise, wie man über Technologie schreibt, wie wir über Technologie reden, hat sich verändert. Vorher ist eigentlich immer die Technik im Zentrum gestanden. Die Maschinen sind vorne auf dem Cover drauf gewesen, so bei den Computerheftchen. Und das Wired hat eigentlich immer die Personen und eben denen ihre Ideen ins Zentrum gerückt. Und eben auf den Titelbildern sind dann nie Computer gewesen oder ein Kabel, sondern ein Mensch, ein Kopf. Und sie haben wirklich einfach so das erkennt, dass wir da in einer gewaltigen Revolution drinstecken und haben so das Gefühl transportiert und auch vergrössert. Haben immer auch auf die Gesellschaft geschaut, oder? Was für Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft? Nicht einfach nur die reine Technik angeschaut. Und durch das, denke ich, haben sie auch so Technologiejournalismus aus einer Nische rausgeholt.
Also Technik aus dem Labor raus, aus dem Keller raus sozusagen ans Volk hergetragen. Wer hat die Idee gehabt von Wired?
Das war ein Bärli, der Luis Rossetto und Jane Metcalf, die haben die Idee gehabt und haben dann das Magazin gegründet. In der ersten Ausgabe haben sie so begründet, warum Wired. Sie schreiben da: «Because the digital revolution is whipping through our lives like a typhoon, with social changes so profound, their only parallel is probably the discovery of fire.» Also die digitale Revolution, die wie ein Typhoon durch unsere Gesellschaft fegt, die eigentlich vergleichbar ist mit dem Entdecken vom Feuer. Das war so der Geist von dem Magazin. Und es ist eigentlich immer wieder gelungen, auch so Begriffe, Themen zu platzieren, Begriffe zu erfinden. Long Tail zum Beispiel ist ein Begriff, wo es im Wired das erste Mal gestanden ist. Crowdsourcing wäre auch so einer. Heute ist es natürlich nicht mehr nur Wired, der über Technologie berichtet. Jetzt ist das eigentlich in der Breite. Aber sie haben immer noch eigentlich eine gute Nase. 3D-Drucker zum Beispiel, wo im Moment sehr so ein Thema ist, hat Wired schon vor 3 Jahren angefangen, über das zu schreiben.
Seit 20 Jahren gibt es also so etwas wie eine Kristallkugel, die in die Zukunft schaut. Das Magazin Wired gründet 1993. Da merkt man, wie die Zeit vergeht. Heute würde man das nicht mehr Wired für Kabel nennen. Heute würde man sagen Wireless. Der Guido Berger mit seinem ersten Wired im Studio von SRF 3. Und ich habe den stolzen Guido mit seinem ersten Heftchen, das er über die Unterwasserkabel gelesen hat. Und darum sich anfangen, richtig für Technik interessiert. Ein Foto habe ich auf Facebook gestellt und auf Twitter verlinkt. So stolz habe ich dich noch selten gesehen, Guido. Grossartig.
Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Auch für das Wochenende hat der Guido Berger eine Leseliste zusammengestellt mit interessanten Artikeln. «Digital am Sonntag» heisst die Liste. Guido, auf was können wir uns diese Woche freuen?
Das eine ist ein langer Artikel, den ich im New York Magazine gefunden habe. Dort geht es um so einen Graumarkt von synthetischen Drogen, synthetische, psychedelische Drogen. In dieser Szene spielt das Internet eine ganz zentrale Rolle. Zum Beispiel werden die Drogen dort darüber bestellt, Erfahrungen austauscht, aber auch so Sachen wie, dass bei Google Patents Medikamentenpatente abgefragt werden, dann leicht abgeändert werden und irgendeiner chinesischen Chemiefabrik dann sozusagen den Auftrag geben wird, das herzustellen und wieder zurückschicken auf Amerika und über das Internet irgendwelche Kits verkaufen. Das ist ziemlich eine abgefahrene Sache, wie der Untergrund da beschrieben wird. Das war das eine gewesen. Und das andere ist einfacher zu sagen, nämlich ein Buchhalter aus Kanada hat ein Rollenspiel geschrieben, programmiert, und zwar in Excel. Natürlich, als Buchhalter kennt er sich aus in Excel, und Rollenspiele sind im Grunde genommen eigentlich nicht viel mehr als eine grosse, komplizierte Tabelle. Darum macht das eigentlich total Sinn, ein Rollenspiel in Excel.
Gut. «Digital am Sonntag» findet ihr auf srf.ch unter «Digital».
«Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps für euch».
Bei mir ist der Luzi. Du hast zwei Mail mitgebracht von Hörern, die wir bekommen haben.
Genau, der Andreas Schmid hat das erste geschrieben. Er sagt, hallo, ich höre euren Podcast immer sehr gerne. Freut uns natürlich, aber das geht jetzt auch in seine Frage weiter. Das hat ihn nämlich offenbar inspiriert und hat sich überlegt, selber einen Podcast zu machen. Und er fragt uns eben, wie kann ich Podcasts in den iTunes Store stellen? Dazu muss man vielleicht sagen, iTunes ist eigentlich nicht so, dass iTunes die Podcasts verwaltet. Es ist eigentlich nur ein Verzeichnis. Also iTunes hat ganz Haufen, aber die Töne, die Audio-Files, die liegen nicht auf iTunes selber. Da muss man selber dafür besorgt sein. Also entweder muss man selber einen Webserver haben, wo man die Audio-Files, jeweils die einzelnen Ausgaben darauf speichert. Oder man vertraut das einem Tool an, das gibt es schon fix fertig. WordPress ist zum Beispiel ein Blog, den man für das brauchen kann, weil ein Podcast ist nichts anderes als ein Blog mit Audio. Und dann auch Soundcloud, sehr verbreiteter Dienst, bietet das sogar explizit an, dass man das gerade in einem iTunes-fähigen Format dort abspeichert. Das würde heissen, dort ein Konto erstellen bei einem von den beiden Diensten, sich dann nachher der iTunes die URL geben lassen, und dann müssen wir wieder bei iTunes vorbeigehen und sagen, der Podcast würde wir gerne bei euch reinstellen. Da gibt es ganz einen einfachen Schritt für Schritt Seite bei Apple, wie man das dann macht.
Und das darf jeder bei Apple so einen Podcast vermitteln.
Also da gibt es meiner Meinung nach keine Begrenzungen, kostet auch nichts. Es ist einfach so, dass Apple die Podcasts zuerst prüft auf ihren Inhalt. Also das darf keine pornografischen oder rassistischen Inhalte zum Beispiel drin haben. Und Apple prüft also jeden einzelnen auf diesen Podcasts, bevor sie wirklich dort freigeschaltet werden. Also es kann bis zwei Wochen dauern, aber sonst gibt es keine Auflagen.
Dann hast du noch eine zweite Mail mitgebracht.
Die ist von Mischa Rischig. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er schreibt uns schon zum zweiten Mal mit seinem Problem. Er hat ein Lumia 920, also ein neues Windows 8 Smartphone. Er hat einen Cablecom-Anschluss daheim und ein WLAN. Und er hat auch noch eine 3G-Verbindung auf dem Handy mit Orange. Mhm. Jetzt ist es so, wenn er die Podcasts von SRF, also unsere zum Beispiel, würde gerne direkt aufs Handy abladen und er macht das daheim mit Cablecom und WLAN, dann funktioniert das schlicht und einfach nicht. Er weiß nicht, warum. Wenn er das außerhalb vom Haus macht, sprich über 3G, über das Handynetz, dann funktioniert es. Was er auch noch herausgefunden hat, downloaden daheim am PC funktioniert auch. Also er kann seine Podcasts abladen via Cablecom, aber einfach nicht direkt aufs Handy via WLAN. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Problem ist. Wir haben gedacht, vielleicht gibt es irgendeinen Hörer von uns, der ein ähnliches Problem hat, der ihm helfen kann, und das gleiche Handy hat. Vielleicht ist es tatsächlich etwas an dem Lumia 920. Aber leider, es tut uns leid, Mischa, ich weiss nicht genau, wo der Wurm drin ist.
Wenn auch ihr eine Frage oder eine Anregung oder Kritik habt, dann schreibt uns an digital@srf.ch oder ihr erreicht uns auf Facebook. SRF Digital heissen wir dort. Und wenn euch gefällt, was wir machen, dann klickt doch auf Facebook auf den Button. Ich wüsste schon, den mit dem Daumen, der gegenüber zeigt. Das war es vom Digital, ein Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter digital.